Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich, Schaffhausen. Besuch vom Armeeschiff. Am traditionellen Ostertag hat heute André Blattmann geredet. Energie speichern statt Energie sparen. Die ETH Zürich hat ein neues Konzept im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Der Professor Hans-Jürg Leib und Gut ist unser Wochengast. Und nach dem FCZ hat der GC nachgezogen. Die Grasshoppers sind im Göpp-Viertelfinale. Das Wetter morgen, zeitweise Regen oder Schnee bei höchstens 4 Grad. Am Mikrofon ist Vera Diragisch. Das Oster hat heute traditionell Ostertag stattgefunden. Hauptredner war das mal der Armeechef André Blattmann. In der reformierten Kirche hat er über die Sicherheit in der Schweiz und die Armee von der Zukunft geredet. Laut André Blattmann müssen wir dringend darüber diskutieren, wie viel Sicherheit man brauche. Für ihn ist auch klar, dass die Armee ihre Kernkompetenz behalten muss, nämlich einen militärischen Angriff abwehren können. Und der André Blattmann sieht keine Alternative zum Milizsystem. Der Ostertag erinnert an eine Volksversammlung im November 1830. Damals haben die Oster gut 10'000 Männer aus der Zürcher Landschaft gefordert, dass sie mehr Recht gegenüber der Stadt Zürich bekommen. Neuer Besucherrekord an der Designmesse Blickfang in Zürich. In den letzten 3 Tagen sind über 19'000 Leute ins Kongresshaus, um neue Möbel, Schmuck und Modekreationen anzuschauen. Die Blickfang gehört zu den wichtigsten internationalen Designmessen. Es gibt sie auch in Basel, in Wien, in Stuttgart und in Tokio. Vor dem Ausschaffungsgefängnis in Zürich-Lothen haben heute Nachmittag rund 80 Leute demonstriert. Sie haben dagegen protestiert, dass in dem Gefängnis Jugendliche sitzen, die sollen ausgeschafft werden. Laut der Polizei war die Demonstration friedlich. Tödlicher Verkehrsunfall zu Bertschikon bei Winterthur. Ein 84-jähriger Mann ist gestern Abend in einer Kurve ins Schleudern gekommen und von der Strasse abgekommen. Sein Auto hat sich ein paar Mal überschlagen. Der Rentner ist laut Kantonspolizei noch auf der Unfallstelle gestorben. 2 maskierte und bewaffnete Männer haben letzte Nacht in Rüti einen Nachtclub überfallen. Sie haben das Personal und 3 Gäste in einen Raum eingesperrt und sie nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei sind 2 Leute leicht verletzt worden. Mit ein paar Tausend Franken aus der Kasse sind Täter geflüchtet. Zum Sport Fußball. Nach dem FC Zürich gestern hat es heute auch GC geschafft. Die Grasshoppers sind im Göpp-Viertelfinale. Es war allerdings ein rechter Krampf beim Erstligist Wohlen. GC hat das Spiel am Schluss nur knapp mit 2-1 gewonnen. Dann wird auch noch Eishockey gespielt. Die ZSC Lions sind auswärts gegen Ambri im Einsatz. Das Spiel ist im letzten Drittel und es steht im Moment 0-1 aus Sicht der ZSC Lions. Die sind also hinten drin. Regionaljournal Wochengast, heute ist es der ETH-Professor Hans-Jürg Leib und Gut. Er und seine Leute bauen am Heizsystem der Zukunft. Im Sommer wird die Wärme im Boden gespeichert, im Winter holt man sie zum Heizen wieder raus. Zero Emissions heisst das System. Ein System also, das gar kein CO2 mehr in die Luft rauslassen soll. Der Hans-Jürg Leib und Gut war heute Nachmittag bei mir im Studio. Er baut zurzeit sein eigenes Haus auf die Art. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, wie es dann so läuft.
Also wir hatten gestern eigentlich die Einweihung, nein, die Sichlete. Das Haus ist unter Dach, die ersten Fenster sind drin. Und wir planen, dass wir im Juni einziehen können.
Haben Sie da Hindernisse gehabt, die Sie haben müssen aus dem Weg räumen?
Wir haben eine Reihe von Hindernissen gehabt. Das erste war eigentlich das Thema, dass wir nicht an das Grundstück angekommen sind, wie wir das eigentlich gemeint haben. Das zweite, wir haben plötzlich die Sonden, die wir einbauen wollten, sind nicht auf Platz gewesen. Und das Ganze ist ein Hindernislauf.
Aber wenn man so einen Wärmespeicher einbauen will, von Behördenseite her grundsätzlich, gibt es da kein Problem? Oder, also, verhebt das Bau- und Energierechtlich?
Das hätte ich zu dem Ort verhebt. Also es geht immer darum, was steht dagegen, warum darf ich nicht. Wir haben in der Schweiz sehr eine interessante Formulierung. Ich darf so weit runterbohren, wie ich will, solange das kein öffentliches Recht dagegen steht oder kein öffentliches Interesse. Und das öffentliche Interesse könnte Nutzung von Grundwasser sein. Jetzt, dort, wo wir bohren, hat es kein Grundwasser, bis so weit man kennt. Und darum haben wir keine Vorschriften gehabt, auch nicht, keine Schwierigkeiten gehabt. Die Bohrung ist in einem Tag oben, aber auf 380 Meter, sehr einfach.
Also es ist in der Regel ganz simpel, um so einen Wärmespeicher einzubauen?
Es ist in der Regel ganz einfach, ja.
Was ist denn jetzt die Grundidee von diesem Zero-Emissions-Ansatz?
Also die Grundidee kommt nicht von der Technologie her, sondern von der Notwendigkeit mit Umgang mit dem Klimawandel. Wenn man jetzt eigentlich sieht, dass wir in etwa 80 Jahren, 60 bis 80 Jahren, nur noch 1000 Kilo CO2 pro Person ausstoßen, heisst das, dass man eigentlich ein Kontingent von 350 Kilo Benzin hat. Und das 350 Kilo Benzin gibt 5 Tanks voll im Jahr pro Person. Und nachher aber nichts mehr. Kein Plastiksack verbrennen, kein Haus heizen und gar nichts. Auch nie mehr fliegen. Und jetzt geht es darum, wie verteilt man eigentlich das Budget von den 1000 Kilo? Und wir sagen, dann gibt es kein CO2 mehr für das Gebäude. Und darum Zero Emission. Das ist nicht eine Frage von der Technologie, sondern eine Frage von der direkten Reaktion auf den Klimawandel.
Das heisst, Energie sparen, weniger CO2 in die Luft lassen, ist eigentlich nicht mehr das Hauptziel. Das Ziel muss sein, dass gar kein CO2 mehr in die Luft rauskommt, im Idealfall.
Ja, das gibt einfach den Unterschied. Energie kann man machen ohne CO2, aber ich kann nicht verbrennen ohne CO2. Und darum sage ich meinen Studenten, es ist verboten, Feuer zu entfachen im Gebäude. Und das ist eigentlich der Unterschied darauf. Ich habe nichts dagegen, Energie zu sparen. Aber wenn ich viel Energie habe, wo CO2-frei ist, wieso soll ich etwas sparen, wo im Überfluss vorhanden ist?
Also eigentlich im Boden hinein sind wir bei der Technologie. Wie funktioniert sie konkret?
Wir reden ja immer von der Geothermie. Das ist der Wärmestrom, der aus natürlichen Prozessen von der Mitte vom Erdreich gegen rausströmt. Jetzt ist der geothermische Wärmestrom ganz, ganz schwach. Er ist 2000 Mal schwächer als der Strom, der von der Sonne auf die Erdoberfläche abkommt. Das bedeutet, wenn man meint, wir könnten mit Geothermie die Häuser heizen, dann ist das in diesem Fall nicht richtig. Man kühlt das Erdreich langsam ab. Und nachhaltig, nach vielen hundert Jahren, funktioniert das nicht mehr. Jetzt, wenn ich aber das Erdreich brauche als Speicherort, dann kann ich die überschüssige Sonnenenergie im Sommer eben in den richtigen Ort anbringen. Das ist das, was wir früher immer gemacht haben mit den Lebensmitteln. Wir haben gewusst, dass wir im Sommer ein bisschen mehr müssen Gemüse anpflanzen, zum Beispiel Herdöpfel oder Kabis oder Rüebli, damit wir es im Winter brauchen können, wenn es eben nicht vorhanden war. Und haben Ort gesucht, also die Menschheit hat Ort gesucht, wo man das lagern kann, ohne dass sich etwas verändert hat, ohne dass das Lebensmittel verdorben ist. Und jetzt machen wir das Gleiche mit der Wärme.
Also Sie haben konkret einen Sonnenkollektor auf dem Dach und bauen sich unten einen Speicher, wo die ganze Sonnenwärme Platz hat.
Richtig.
Und die Speicherwärme aus dem Boden, also wo Sie via Sonne, via Kollektor im Boden holen, die langen dann für den ganzen Energiebedarf von einem Haus, sprich Warmwasser, Heizung und alle Elektrogeräte?
Jetzt ist genau der Punkt. Für die Elektrogeräte sicher nicht. Ich kann mit dieser schwachen Wärme. Die Wärme hat immer zwei Funktionen, zwei Elemente. Das eine ist die Menge der Wärme und das andere ist die Qualität, das ist die Temperatur. Wenn wir jetzt Solarwärme im Sommer einfangen und ins Erdreich stecken, dann kann ich eigentlich nur höchstens 20, 25 Grad im Erdreich haben. Und das sieht man gerade sofort, mit 20-gradigem Wasser kann ich nicht duschen. Also ich muss etwas tun.
Aber es würde zum Heizen lange?
Ja, aber auch nicht so wahnsinnig gut. Und vielleicht die alten Häuser funktionieren eigentlich auch nicht. Weil also, ich brauche nicht den Radiatoren innen 30, 35 Grad.
Also kann das System nie allein bestehen? Es braucht immer noch eine andere Stromenergiequelle. Den Strom zum Beispiel für die Elektrogeräte, den bezieht man weiterhin von außen.
Den kann ich von außen beziehen. Das ist auch gescheit im Sommer, jetzt, im Winter, jetzt wie der heutige Tag hier in Zürich, völlig trüb, bringe ich keine Sonne aus Zürich in mein System rein. Also könnte ich jetzt sagen, dass ich im Moment meine Wärme, die ich gespeichert habe im Sommer, aus meinem eigenen Grundstück nehme. Aber ich nehme den Strom zum gleichen Zeitpunkt von der Furka. Und jetzt wird es nämlich mal Nacht, spät Abend. Jetzt geht auch die Sonne unter der Furka. Jetzt nehme ich halt Strom von Irland aus einem Windkraftwerk. Am nächsten Tag nehme ich etwas von Griechenland, irgendetwas von Marokko und so weiter und so weiter. Und das gibt eigentlich ein neues Internet. Also wir verknüpft die Systeme miteinander, so wie wir es heute verknüpft wegen der Information. Und wir werden in 40 Jahren ein Stromnetz haben, ein Interstromnetz, wo man einfach einspeisen und rausnehmen kann. Das ist relativ einfach.
Hans-Jürg Leibengut, heute setzt man auf Energiesparen, Minergiebauten, Stichwort 2000 Watt Gesellschaft, wo übrigens auch aus der Küche von der ETH stammt. Ist das nicht mehr aktuell?
Es hat nicht mit der Nicht-Aktualität zu tun. Es gibt ja immer eine Entwicklung. Die 2000 Watt Gesellschaft ist 1992 etabliert worden, erfunden worden. Minergie 1997 gegründet. Und zu diesem Zeitpunkt ist in der allgemeinen Empfindung und Wahrnehmung das Thema vom Klimawandel eigentlich nicht relevant gewesen. Und darum sind die Labels und die Ideen damals die einzigen möglichen gewesen und die richtigen gewesen. Und jetzt bekommt man aber so etwa seit 2004, 2005 plötzlich eine andere Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung zeigt, dass wir ein viel, viel grösseres und gravierendes Problem haben. Das ist das Problem vom CO2. Und jetzt kann man sich überlegen, schafft man mit diesen Sparmassnahmen die neue Gefahr? Also kann ich dem CO2 etwas entgegensetzen mit Sparen? Und meine Antwort ist, es langt nicht, es geht leider nicht. Zum Beispiel, ich kann nicht duschen mit einer Wärmedämmung. Das geht nicht. Ich kann nur etwas verhindern. Aber wenn ich warmes Wasser habe, über meinen Körper, muss ich etwas aktiv tun. Oder es gibt andere Sachen. Es ist undenkbar für mich, dass man Altstädte wie St. Gallen oder Bern einpackt. Oder da hätte man keine Touristen mehr. Denn alles wäre überall das Gleiche. Also, weil die Sparerei oder weil die Massnahmen nicht funktionieren können, weil wir jetzt ein viel grösseres Problem haben, nämlich das CO2-Problem, müssen wir uns etwas Neues überlegen. Und jetzt ist eigentlich die Emissionsfreiheit eine logische Konsequenz von der Entwicklung des Wissens.
Sind dann eine Stadt Zürich, die jetzt eben weiterhin auf die Minergiebauten 2000 Watt Gesellschaft setzt, ist die Stadt Zürich auf dem Holzweg?
Ob es das der Holzweg ist, oder sie werden schon noch merken, dass man mit diesem Weg muss ein bisschen neu befestigen, sodass man mit anderen Systemen gehen kann.
Aber eben im Moment vielleicht auch das eine machen und das andere nicht lassen. Also diese Systeme gehen ja auch gut nebeneinander.
Ja, jetzt ist einfach das Problem ein bisschen so. Oder? Die Systemminergie, vor allem die Minergie P und die zweite Organisation Novatlantis, die dann nachher mit der 2000-Watt-Gesellschaft propagiert, die sind eine Art Solidargemeinschaft. Und sie haben die Idee entwickelt, dass man das Ziel für die 2000-Watt-Gesellschaft oder für das Sparen hauptsächlich mit Wärmedämmung erreicht. Und da sind wir jetzt halt einfach anderer Meinung. Und darum sollte man nicht einfach sagen, es geht alles, wir sind jetzt so lieb miteinander und lasst uns doch einfach zusammen einen gemeinsamen Weg zu finden. Nein, jetzt müssen wir zuerst einmal sagen, hört, jetzt reden wir einfach mal um die Sache. Und die Sache ist, wir haben ein CO2-Problem. Und wenn wir dort einverstanden sind, kommen wir dann vielleicht dazu, was ist der Stellenwert vom Sparen oder vom Dämmen und was ist der Stellenwert vom aktiven Gewinnen. Aber zuerst müssen wir einmal die Auseinandersetzung führen und einfach die Positionen festlegen.
Ich tue aber immer noch gut daran, wenn ich weiterhin Energie spare. Oder muss ich jetzt plötzlich beim Bauen gar nicht mehr aufs Energiesparen schauen?
Nein, es ist auch wieder so, wenn ich keine Dämmung am Haus mache, einfach nur ein Backsteinwändchen machen und keine Dämmung drauf machen, dann ist es einfach unkomfortabel. Das ist ein Unsinn. Darum sind die alten Häuser, die 1940 gebaut wurden, 50 gebaut wurden, so schlecht. Sie sind nicht komfortabel. Die bringe ich auch nicht mit meinem neuen System in Vordermann. Wir müssen sie zusätzlich dämmen. Aber die zusätzliche Dämmung ist derart bescheiden, 5-6 cm, genügt, um den Komfort zu erreichen. In dem Moment, wo ich den Komfort erreicht habe, dass es innen angenehm ist, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder weiter dämmen.
Wie bei so einem Minergie-P-Label zum Beispiel.
Ja, oder ich suche Quellen, wo ich die verlorene Energie ersetzen kann. Das ist alles.
Und das ist eben in dem Fall der Wärmespeicher im Boden mit Hilfe der Sonnenenergie.
Das ist der Wärmespeicher.
Haben Sie ja glauben gut, können Sie das System überall, also in jedem Haus einbauen, in einem neuen Wohnblock, in einem Einfamilienhaus aus den 40er, 50er Jahren, geht es einfach überall?
es geht überall dort, wo ich darf, auf, sagen wir, 300, 400 Meter bohren. Und bis jetzt kann man das an sehr vielen Orten, 50-60% von allen Orten geht das. Und bei etwa vielleicht 30% von den Orten geht es heute nicht, weil es Grundwasser darunter hat. Und da wird im Moment der Grundwasserschutz höher gewichtet als der die Energiefrage. Und das ist korrekt. Das würde ich auch unterstützen. So. Jetzt kann man sich fragen, warum darf ich nicht das Grundwasser bohren? Das hat auch wieder eine alte Geschichte. Man hat in den letzten Jahrzehnten Erdsonden immer gefüllt mit Wasserglykol. Das ist ein Frostschutzmittel, das gleiche, wie man in den Auto Kühler hat. Jetzt die Vorstellung, dass es ein Leck gibt im Grundwasser und das Glykol würde ins Grundwasser auslaufen. Undenkbar. Das muss man um jeden Preis vermeiden. Jetzt, wenn wir aber wissen, weil wir jetzt eben tiefer runtergehen und Wärme abstecken, dass wir kein Glykol brauchen, sondern mit reinem Wasser in den Rohren fahren, muss es eigentlich möglich sein, dass wir überall bohren dürfen. Und damit sind wir dann wahrscheinlich bei 90% von den Orten, wo man bohren kann.
Das heisst, es ist dann eigentlich keine Vision mehr, dass irgendwann mal alle Häuser, alle Geschäftshäuser mit so Wärmespeicher heizen.
Man kann sich auch noch mal ein bisschen weiter überlegen, was ist denn eigentlich die Aufgabe von der öffentlichen Hand, also von der Versorgungsbetrieb. Früher hat man Latrinen gehabt, jeder hat sein Gülleloch gehabt und das hat man ausgeschöpft. Und irgendwann hat man dann gesagt, wegen dem Gewässerschutz, jetzt wird vorgeschrieben, dass man eine Kanalisation macht. Dann hat man gesagt, man will nicht, dass jeder eine eigene Stromleitung hat und hat Vorschrift gemacht, dass man sich ans öffentliche Stromnetz anschliessen muss. Dann ist das Glasfasernetz gekommen, das Telefonnetz, Wasserversorgung und so weiter. Das sind alles öffentliche Infrastruktursysteme, die uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Und jetzt plötzlich merken wir, dass wir eigentlich noch gerne ein bisschen Niedertemperaturwärme hätten, dass ich die gespeicherte Sonnenenergie kann verteilen kann, dass wir es gemeinschaftlich machen können. Also kann man eigentlich sagen, es wäre doch interessant, dass man auf der Trottoir bohrt und nicht im Vorgarten und dann nachher einfach mit einer Stichleitung ins Haus reinfährt. Wenn man das macht, dann kommen wir zu den kommunalen oder quartiermässigen Speicher. Und plötzlich wird es viel, viel interessanter, weil, wenn ich grössere Speicherfelder mache, wird es spannender, als wie jedes etwas selber tut.
Das heisst, könnte man eigentlich heute schon eine ganze Stadt wie Zürich mit dem Zero-Emission-Ansatz heizen, wenn die Stadt bereit wäre zum Umdenken?
Ja, die werden schon umdenken. Also, das ist jetzt die Idee, die wir darauf haben, die hat man vielleicht vor 5, 6 Jahren ist die angefangen entwickelt worden und hat jetzt keine Publizität erreicht bis jetzt. Und jetzt plötzlich, weil jetzt die Kommunikationsabteilung von der ETH etwas gemacht hat, ist jetzt in aller Munde und plötzlich heisst es, oh, ist das die Revolution? Ja, vielleicht ist es, oder? Und erst in dem Moment, wo man darüber redet, wird es interessant, wenn man sagt, das hat etwas für sich, dann fangen die ersten Leute an, sich Gedanken zu machen, wo kann ich bohren? Vielleicht schließt man sich zusammen, macht etwas und dann kann es eine Bewegung geben. So ist das passiert mit allen öffentlichen Systemen. Das ist die neue Art der Allmendgedanken, dass man sagt, es ist gescheiter, wir machen etwas miteinander, als jeder für sich.
Was ist Ihre Zukunftsvision?
Ja, die Zukunftsvision ist, dass wir ein sehr demokratisches Energiesystem bekommen, wo, sagen wir, 7/8 von der Energie vom Heizen und vom Warmwasser erzeugen, in der ganz nahen Umgebung von meinem Grundstück, wo ich mich wohlfühle, dass das produziert wird, gespeichert wird, gelagert wird und dass man nachher in einem internationalen Konsens die restlichen 1/7 oder 1/8 von Strom sich versorgt und zwar immer an denen, von den Orten, wo jeweils die besten Orte sind.
Und wie gross schauen Sie die Chancen an, dass sich Zero Emissions wirklich durchsetzt?
Ja, relativ sehr. Also ich denke, sehr hoch. Ich bin sehr zuversichtlich.
Der ETH-Professor Hans-Jürg Leib und Gut ist das gewesen. Er geht ganz neue Wege beim nachhaltigen Bauen. Das ganze Gespräch mit unserem heutigen Wochengast gibt es auch im Internet auf regionaljournal.ch. Und wir gehen nochmal rasch zurück zum Sport. Eishockey, da ist der Match zwischen Ambri und der ZSC Lions fertig. Und anders als ich vorher gesagt habe, sind die Lions nicht hinten drin gewesen. Sie haben geführt und gewinnen das Spiel jetzt auch mit 1:0. Da sind die Wetteraussichten von SF Meteo heute mit dem Jürg Zuck.
Im Laufe der Nacht kommt Schnee und Regen auf und um am Montag ist es stark bewölkt und immer wieder nass. Die Schneefallgrenze schwankt ein bisschen, sie ist aber ziemlich tief unten, bei 500 bis 800 Meter. Die Temperatur liegt am Morgen, am frühen Morgen im Flachland bei 1 Grad, am Nachmittag gibt es noch maximal 4 Grad. Um die Dienstag ist es meistens bewölkt und zeitweise nass bei 4 Grad, vor allem am späteren Nachmittag und am Abend schneit es dann zum Teil bis ganz ein.
Und vor dem Echo der Zeit noch ein Ausblick auf das, was Sie bei uns nächste Woche hören. Im Prozess zu München gegen drei Jugendliche aus dem Kanton Zürich fällt das Gericht morgen das Urteil. Die Jugendlichen haben im Sommer letzten Jahr auf einer Schulreise zu München wahllos Passanten brutal zusammengeschlagen. Die Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafen von 6, 7 und 9 Jahren. Wie das Gericht entscheidet, erfahrt man in unserer Sendung Montagabend. Morgen ist auch der Durchstich beim Weiberg-Tunnel in Zürich. Die Tunnelbohrmaschine frisst sich beim Hauptbahnhof durch den letzten Meter Gestein. Dann ist die Röhre zwischen Oerlikon und dem Hauptbahnhof, zumindest im Rohbau, fertig. Der Widerstand gegen das Atomendlager in der Region Schaffhausen ist gross. Der Stadtrat von Schaffhausen sagt am Dienstag, wie er Stellung nimmt zum Sachplan geologische Tiefenlager vom Bund. Im Stadthaus in Zürich geht am Dienstag eine Ausstellung auf mit lauter Projekten, die nicht gebaut worden sind. Verwegen, verworfen, verpasst, heisst sie. Wir sagen, was da an Projekten, Visionen und Utopien zusammengekommen ist. Die meisten Leute hat die Weihnachtsbeleuchtung mit den Leuchtröhren über der Zürcher Bahnhofstrasse nicht gefallen. Die Beleuchtung ist darum nur 5-mal aufgehängt worden. Die Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse hat eine neue Beleuchtung bestellt und die leuchtet am Donnerstagabend zum ersten Mal. Am Freitag wird der Schaffhauser Fischereiaufseher Jakob Walter verabschiedet. 30 Jahre lang hat er ein Auge auf die Fischer und die Fische im Rhein und hat für die Fischzucht am Rheinfall geschaut. Das Regionaljournal schaut mit dem Jakob Walter zurück und führt auf die Zeit nach der Pensionierung. Und am Sonntag sind Abstimmungen. Der Kanton Schaffhausen stimmt über die Volksinitiative Schaffhausen ohne Hormus ab. Und in der Stadt Zürich geht es unter anderem um die Initiative für ein Rosengarten-Tram. Das Regionaljournal berichtet an dem Abstimmungssonntag ab Mittag um 12 Uhr alle halbe Stunde über die Resultate. Eine Zusammenfassung mit Einschätzungen und Reaktionen gibt es dann von 5:30 bis 6. Für heute war es das vom Regionaljournal. Einen schönen Abend wünscht Vera Derogisch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.